wo sich's leicht anfühlt, hier im Herzbereich. Das war eigentlich dann auch so mein spürbarer Indikator mit dem, okay, ich möchte meine Wege gehen, mutig gehen, Ängste überwinden, auch auf den leichten Wegen sind Stolpersteine und alles Mögliche, das du überwinden darfst. Es ist ja nicht so, dass dann einem da alles in den Schoß fällt, nur weil man den leichten Weg geht, sondern da gibt's genauso, ist genauso gepflastert. Aber es ist nicht alles so mit Drama bepflastert. Das ist der Unterschied.
Herzlich willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören.
In der heutigen Podcast-Folge ist die wundervolle Katrin Krimmer von Zauberhand Mama zu Gast. Katrin ist Kinderosteopathin und arbeitet seit 18 Jahren in eigener Praxis. Seit einigen Jahren verhilft sie verstärkt Mamas dabei, wie sie mit Baby, Kleinkind und auch mit Schreibabys in einen ausgeglichenen Seinszustand finden können. Bei ihrer Tätigkeit als Physiotherapeutin und Osteopathin hat Katrin gelernt, immer mehr auf ihre Feinfühligkeit zu vertrauen. Denn gerade in ihrem Bereich ist Sensibilität ein großer Pluspunkt, weil sie durch das Fühlen, die Intuition und Hochsensibilität für sie einen großen Nutzen hat, kann sie den auch an ihre PatientenInnen weitergeben. Wir sprechen heute darüber, was konkret Hochsensibilität ist und wie sie im wahrsten Sinne des Wortes als Stärke gelebt werden kann. Außerdem erhältst du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wertvolle Tipps, um dir bewusst Raum für ein ausgeglichenes Sein zu nehmen, wenn das eigene Business und oder die Familie gerade sehr viel Aufmerksamkeit von dir fordern. Wenn man im Vertrauen in sich selbst ist, dann ist es ganz gleich, ob es das Business ist oder die Kinder. Es geht darum, eine innere Sicherheit zu kultivieren, um den Raum für Entwicklung zu öffnen. Liebe Katrin, herzlich willkommen im Intuitionsgeflüster-Podcast. Ich freue mich, dass du heute meine Interviewpartnerin bist.
Ja, herzlichen Dank, Christine, für diese Einladung in diesen wundervollen Podcast von dir. Ja, freut mich so sehr, dass wir das miteinander machen können und dass ich da auch ein bisschen Teil davon sein darf.
Vor allem, wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, wie gut unsere Energien matchen, weil auch so das Thema Sensibilität ganz ein Thema ist, was, finde ich, noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine persönliche Lebensgeschichte. In welchem Moment deines Lebens ist dir so bewusst geworden, dass du hochsensibel bist?
Ja, das ist ganz witzig. Also, ich arbeite ja schon lange in der Praxis mit Menschen, wo da eine hohe Sensibilität meinerseits natürlich auch gefordert ist. Ich begleite da Menschen prinzipiell dorthin, Spannungsbarrieren zu überwinden oder eben auch blockierte Spannungen im Körper prinzipiell zu finden. Das braucht eben prinzipiell schon sehr viel Sensibilität. Ne? Also da natürlich über die Hände zu arbeiten, sehr viel Spürsinn auch, aber eben auch sehr viel Empathie. Ich habe mich halt in diesem Beruf total wiedergefunden, denn zuvor, also ich meine jetzt so, mein Aufwachsen war begleitet von dem, dass das jetzt nicht wirklich Relevanz hatte. Also sensibel zu sein hatte eigentlich keine Relevanz, es war eigentlich eine als Schwäche dargestellt, für mich immer so transportiert als Schwäche. Ich meine, man will da irgendwie alle Anforderungen natürlich erfüllen, gerade im Aufwachsen. Und da war das für mich so, dass ich da mich selber total zurückgestellt habe damit. Also mein wirkliches Sein. Ich habe halt funktioniert, in dem Sinn alles erfüllt. Natürlich ist auch ein gewisser Perfektionsdrang da total in mir und habe in dem eben auch erfüllt, ja, alles so zu machen, wie es die Welt von mir erfordert, auch meine Eltern, meine Familie und halt das Feld konkret, genau. Und irgendwie kam ich dann zu der Idee, ich könnte eben mit Bewegung was machen oder mit Menschen auch, das war mir ein Bedürfnis und habe dann eben diese Physiotherapie-Ausbildung gestartet und in der eigentlich schon gemerkt, dass mir das total liegt, eben ja über diesen Spürsinn da auch eigentlich mich selbst ein bisschen zu finden Aber das war halt erst der Anfang. In der Physiotherapieausbildung habe ich gemerkt, es ist mir viel zu wenig. Ich möchte noch viel, viel mehr an Spürsinn entwickeln. Und da kam die Idee dann zur Osteopathieausbildung. Inspiriert auch natürlich von einer speziellen Mentorin damals. Und dann habe ich diese gestartet und da ging es ja ans Eingemachte. Also das war so eine intensive Ausbildung, die mich begleitet hat über viele, viele Jahre. Da war das eben dann so, dass dieses Spüren einerseits ja geschult wurde, aber das Erleben natürlich auf der anderen Seite. Das ist ja eine praxisbezogene Ausbildung, wo du sehr viel auch selber miterlebst und bespürst. Und da kam ich eben dann auch zu so Punkte, die mich in meinem Leben auch traumatisiert hatten und durfte die dann eben auch überwinden konkret. Ja, das waren schon spezielle Jahre. Währenddessen habe ich auch mein erstes Kind bekommen und dann später noch mein zweites Kind. Da habe ich dann eine Pause gemacht, aber dann wieder weitergemacht mit der Ausbildung. Schlussendlich dann auch später noch die Kinderosteopathie-Ausbildung. Auch aufgrund eben dieses Überwinden des eigenen Geburtstraumas eigentlich. Ja, wahrscheinlich war das der Auslöser. Und jedenfalls kam ich da immer mehr und mehr und mehr in dieses Spüren. Und zeitgleich habe ich natürlich in der Arbeit gemerkt, wie sehr mir das, wie sehr den Patienten das bringt. Je mehr ich spüren konnte und je mehr ich da mein Sein prinzipiell entwickelt habe und da auch dazu irgendwann einmal gestanden habe, das auch als Wert erkannt habe mit der Zeit. Also das doch empathische, hochsensible Spüren. Es kamen dann andere Probleme, wie eben diese Grenzen zu finden. Ganz konkret natürlich, wenn man so eng mit Menschen zusammenarbeitet, ja, und man so empathisch ist und so viel spürt, dann ist natürlich das eine besondere Herausforderung, da auch die Grenzen zu entwickeln, dass man dann eben Thematiken auf sich überträgt. Also ich meine auch Schmerzthematiken, aber auch persönliche Thematiken. Das ist mitunter auch die Anstrengung in diesem Job, weil man ja so eng mit Menschen zusammenarbeitet. Das war aber gleichzeitig auch meine größte Lebensschulung tatsächlich, da diese Grenzen auch zu entwickeln. Ich dachte, ich muss das so machen wie eben wer anderer. Wie anderer heißt, also konkret mein Mann, der arbeitet ja auch als Heilmasseur, der hat ganz andere Strategien und lustigerweise, die haben nie für mich funktioniert. Also ich konnte mich nie so, wie er das gemeint hat, so das abgrenzen. Das hat mich gleichzeitig blockiert, das konnte ich so nicht. Und das waren oft Diskussionen zwischen uns, warum ich das so nicht kann. Er ist auch sehr sensibel. Und erst viel, viel, viel später bin ich da drauf gekommen auf den Begriff Hochsensibilität. Ich habe das aber auch auf mich gar nicht projiziert. Ich bin hochsensibel, definitiv. Ich kann Sachen spüren, die ist eben ja auch eine Gabe und gleichzeitig eben auch eine Challenge. Den Begriff Hochsensibilität habe ich relativ spät eigentlich erst gefunden. Aber als ich ihn gefunden hatte, war auf einmal mir alles klar, warum ich ganz anders mit Grenzen umgehen muss. Also für mich funktioniert das zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so ein Schutzschild um sich oder eine Schutzhülle aufbaut, ja, und dann fließt alles über die Schutzhülle oder so, wenn man auch Kontakt hat mit den Händen, ne? Für mich hat das nie funktioniert und mein Mann hat immer gesagt, warum, das gibt's doch nicht und so. Und dann bin ich drauf gekommen, das funktioniert deswegen nicht, weil ich so in dem Prozess des Spürens und des empathischen Empfindens drinnen bin, dass ich das für mich durchfließen lassen muss. Das geht nicht anders. Wie so ein Kanal, ohne diese Barriere aufzustellen, habe ich meine Strategie entwickelt, schon gleichzeitig zu wissen, das bist du, das bin ich, natürlich auch die Emotionen auch abgrenzen zu können, aber gleichzeitig auch gar nicht den Versuch zu starten, ich muss das von mir fernhalten, sondern das die Erkenntnis, das ist jetzt deine Emotion, das ist meine Emotion und gleichzeitig dürfen wir ein Miteinander haben und ich muss mich da auch nicht fürchten davon. Mit dieser Erkenntnis, das ist deins, das ist meins und auch das zuteilen zu können.
Oh, du hast schon so viele wertvolle Aspekte genannt. Und was ich nochmal ganz spannend finde für all diejenigen, die da jetzt noch gar keine Berührung damit hatten, was ist denn Hochsensibilität für dich oder wie würdest du das definieren?
Hochsensibilität ist eigentlich eine Fähigkeit, mehr zu spüren, vielleicht als wie jeder sensible Mensch oder Mensch in dem Sinn. Bei mir konkret ist es so, dass ich irrsinnig viel rieche, irrsinnig viel aufnehmen kann, irrsinnig viel spüre natürlich in allen Facetten, irrsinnig viel auch Emotionen wahrnehme, also konkret auch von verschiedenen Personen in einem Raum. Also da ist mir bewusst, wenn ich mich da extrem drauf einlassen würde, das ist, aber es geht eh nicht anders, man kann sich nicht ganz abgrenzen, wie gesagt, aber das ist so, dass ich das sehr wohl genau wahrnehme, was ist bei dem los. Dann natürlich auch da eben auch das irgendwie in Kongruenz zu bringen, auch das tatsächlich als solches, als Geschenk zu sehen und sich dann eben nicht zu sehr zu verschließen. Also es kommen auch immer mehr hochsensible Kinder zu mir in die Praxis. Man sieht das ja auch an.
Absolut.
Und da ist oft das große Thema, die nehmen so viel wahr, schon von klein auf, schon vom Baby auf. Ich meine, jedes Baby nimmt viel wahr, jedes Baby ist intuitiv. Aber diese Kinder sind nochmal speziell. Die nehmen so die Nuancen, ja. Also wenn wir da miteinander jetzt sprechen, so dieses da draußen ist jetzt das Brummen und dort ist der LKW und da draußen ist die Stimme und da ist noch das. Also dieser Filter, der ist halt offener als bei Menschen, die jetzt hochsensibel nicht sind in dem Sinn. Die haben einen, da ist der Filter einfach ein bisschen mehr geschlossen. Man kann jetzt darüber diskutieren, was besser ist. Tatsache ist, wenn du hochsensibel bist, kannst du das nicht ändern. Das ist einfach so. Aber worauf man wirklich aufpassen muss, und das ist auch das Thema bei diesen Kindern oft, dass das Nervensystem damit ziemlich in eine Überreizung kommt. Das ist mitunter natürlich nicht nur anstrengend für das Kind, weil es dann vielleicht Probleme auch entwickelt Richtung Stresssymptomatiken, Probleme Richtung Verdauung, später Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule, sowas. Prinzipiell natürlich ein Unwohlsein äußert, mit viel Weinen als Baby zum Beispiel natürlich. Aber auch allgemein, einfach die Eltern bemerken, dem Kind geht's irgendwie nicht gut. So immer wieder krank sein zum Beispiel auch. Aufgrund der ständigen Überforderung, das fordert auch das allgemeine System. Und dann hat man nicht so die Ressourcen für eben auch diese Abwehrung von Keimen, die halt einfach in der Umwelt sind, mal mehr, mal weniger. Und da ist es eben auch so die Kunst, da diese eigene Mitte zu finden, in dem Sinn Mitte zu finden. Wie geht man mit dem eigenen Nervensystem in Balance um? Was braucht man dafür? Welche Ruhepole braucht man auch natürlich dafür? Man kann natürlich sehr viel geben und machen. Und wenn man so viel wahrnimmt, das ist natürlich, wie gesagt, ein Geschenk. Und da kann man das in jedem Beruf, glaube ich, vielleicht nicht in jedem Beruf, an vielen Berufen auch als Stärke entwickeln. Jedoch ist es hier auch eben wichtig, dass man da im Prinzip auch diese Ruhe sucht, wo das Nervensystem auch wieder in Entspannung kommen kann. Bei mir konkret ist es Yoga-Übungen, weil mir das Atmen während der Bewegung so gut tut. Meditation auch. Wobei ich sagen muss, mein Job ist so, dass ich mit dem Menschen ja oder mit dem Kind ja auch immer wieder in diese Ruhe gehe. Da ist natürlich das auch perfekt in dem Sinn für mich, weil ich ja mit dem Menschen den in die Ruhe begleite. Und während der Therapie es dann zu ganz vielen Ruhepunkten kommt, wo dann auch die Regeneration passiert, wo Gesundheit erst passieren kann. Mhm. Gesundheit passiert nicht in einem gestressten System, in einem gestressten Nervensystem, im Hustle, im Alltagshustle. Das ist die Anforderung, die auch wichtig ist, aber dennoch passiert die Gesundheit eher in den Ruhephasen.
Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass du sagst, eine Ruhephasen, weil gerade ganz gleich, ne, ob man jetzt sein eigenes Business aufbaut oder ob man vielleicht frisch Mama geworden ist, ja, der Fokus ist dann immer auf etwas anderem und weniger auf sich selbst. Wie kann man sich denn diesen Raum für Ruhephasen kreieren oder was sind da deine Erfahrungswerte, die du mitgeben kannst?
Also zuerst einmal dieses ganz konkrete Erlauben. Bei mir war das so, ich habe mir das zum Beispiel lange nicht erlaubt. Wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss immer tun. Erfüllen, erfüllen, erfüllen. Schauen, dass alles rennt. Schauen, dass alles funktioniert und ich auch funktioniere. Also die eigene Anforderung zu funktionieren, ständig und immer und überhaupt und außerdem. Und da ist der erste Step zu sagen, okay, um zu funktionieren, wenn man das jetzt auf das reduziert, ja, darf ich eben auch Räume öffnen für mich und mir die Frage stellen, was brauche ich denn, um gut zu funktionieren? Ich meine jetzt nicht nur zu funktionieren, sondern in Gesundheit gut zu funktionieren. Als Mensch, als Sein, als Wesen, ja. Was brauche ich denn prinzipiell, dass ich gesund und glücklich und freudig mein Jetzt leben kann, so anfordernd es auch immer ist, dass eben vielleicht kommt dann auch nicht gleich eine Antwort, aber sowas prinzipiell, diese Fragestellung ist schon so essentiell, weil irgendwo die Antworten kommen werden. Für den Beginn sind auch kleine Räume wichtig. Also ich sag mal, dass du einfach die Wohnung zum Beispiel, wenn die ausschaut, so lässt, wie sie ist, ja, und dich hinsetzt und den Sonnenschein genießt, weil gerade die Sonne zwischen den Wolken durchscheint. Oder du dir in Ruhe einfach mal ein Tee machst, dich hinsetzt und den genießt. In Ruhe, also nicht in Ruhe, aber schon natürlich wäre es in Ruhe schön, aber da auch die Atmung, eine Atmung beobachtest. Natürlich in Ruhe wäre es schön, wenn du dich hinsetzen kannst und tatsächlich so 5 Minuten mal deine Atmung beobachtest, aber das funktioniert auch, wenn du einfach nur ganz bewusste Atemzüge nimmst. Ja, einfach ganz, ganz, ganz tief einatmen zum Beispiel mal, Luft anhalten und ausatmen, sowas. Sowas ist auch schon der erste Step Richtung Achtsamkeit. Dann natürlich auch das Reinfühlen. Ich meine, der Körper zeigt irrsinnig viel. Der ist so ein Wunderwerk tatsächlich. Der zeigt uns immer das, was wir jetzt gerade, mit was wir jetzt gerade irgendwie können. Und wenn wir es nicht können, dann suchen wir uns ja Personen, die uns da drüber helfen. Weil der Druck oder was auch immer da kommt, das wird so stark, dass wir Wege finden werden. Da prinzipiell schon viel früher zu schauen oder reinzuspüren, wo fühle ich denn was? Nackenbereich ist zum Beispiel so ein Thema, wo wenn alles zu viel wird, der Kopf so nach vorfällt, wie so ein Rucksackerl am Rücken und der Nacken dann in die Verspannung geht und wir die Aufrichtung gar nicht mehr halten können, weil uns alles so zusammendrückt. Das sind schon viele, viele Zeichen, die einfach sagen, dass du da auf dich achten darfst, dass du da vielleicht andere Wege suchen darfst, wo du hinspürst, wie kann ich mir das Rucksäckchen da am Rücken leichter machen, wie kann ich es mal abstellen oder wenn das nicht geht, wie kann ich es leichter machen? Mhm. Was kann ich mir im Alltag suchen, dass ich das Gefühl habe, dieses, was mich so drückt, wird leichter.
Das ist ganz, ganz spannend, weil für sich neue Wege finden, weil wir ja ganz oft, wir haben so eine ganz starre Vorstellung im Kopf, wie was zu sein hat, ne? Also wie das eigene Business zu laufen hat, wie man als Mama mit seinem Kind zu interagieren hat, ja, was macht eine gute Mutter aus? Ich finde es auch ganz spannend für sich zu sagen, okay, ich erlaube mir das auch, mich auszuprobieren, ja? Also das ist vielleicht nicht so gleich der erste Impuls, den ich habe, der mich weiterbringt, aber ich öffne mich eben dafür, wie du schon so schön gesagt hast, eben auch, ne, diese Leichtigkeit einladen.
Ja, diese Leichtigkeit einladen. Ich weiß, das ist natürlich für wen, der das gerade, wo es gerade nicht so leicht läuft, so schwierig auch. Ich meine, das ist so ein Schlagwort, aber man fühlt es oft nicht. Da habe halt ich die Erfahrung gemacht, es ist prinzipiell eine Entscheidung. Also ich habe für mich lustigerweise, das ist schon so lange zurück, wirklich, ich glaube, ich war so um die 15, 14 Jahre selber alt, und mein Vorbild war, das größte Vorbild war meine ältere Schwester, 4 Jahre ältere Schwester. Und die hat damals gesagt, warum auch immer, oder war ich noch jünger, ich weiß gar nicht. Jedenfalls hat die gesagt, ich suche mir immer den schwierigsten Weg. Und Das war so, das ist mir ganz viele Jahre später erst gekommen, dass ich das dann aufgrund dessen, weil ich ja mein Idol, meine Schwester, mich die so, ja, natürlich auch viel positiv auch inspiriert hat, aber eben da auch ganz konkret geprägt hat mit dieser Aussage. Also wenn sie da diesen schwierigen Weg immer sucht, dann muss ich das ja auch machen, um so zu sein wie meine tolle Schwester, ja. Und das hat sich dann aber so als versteckter Glaubenssatz in meinem Leben etabliert, dass ich so oft den schwierigen Weg gegangen bin. Also so oft und eigentlich immer. Und geglaubt habe, so muss es sein, damit ich das alles gut mache. Also, ne, damit ich das alles erfülle, was zu erfüllen ist und so.
Ganz spannend. Und dann die Frage, wie hast du das denn geschafft, diesen Glaubenssatz zu transformieren für dich?
Ja, erst einmal natürlich die Erkenntnis, warum ist alles immer so schwierig, so anstrengend? Auch hier natürlich die Fragestellung an mich selber, warum mache ich das denn so? Was ist da? Irgendwann kam dann diese Antwort eben, hey, du hast dir das irgendwann einmal selber tatsächlich angeeignet und integriert, dass das dein Weg sein muss. Weil sonst bist du halt nicht so viel wert oder sonst kannst du das nicht so toll machen alles. Oder ja, auch wieder Richtung dem Perfektionismus, um den zu bestätigen eigentlich. Ja. Das war eben dann nicht nur die Antwort, okay, wow, ich habe da was, das darf ich echt für mich transformieren und überlegen, ob ich das so weitergehe, sondern eben dann auch ganz konkret visualisieren tatsächlich. Eben meditativ vorstellen, ich habe verschiedene Wege, ja, und ich gehe vielleicht den ein Stückchen rein, gehe wieder zurück, schau mal, was ist da die Richtung? Ich gehe den anderen Weg, gehe wieder zurück, was würde mich da erwarten? Wieder einen anderen Weg. Und welcher ist der stimmigste? Welcher fühlt sich so gut an? Welcher macht, und das war eben auch so entscheidend, das Herz tatsächlich frei? Also irgendwann kam ich dann drauf, alle Wege führen irgendwo hin und zum Ziel und sonst wo. Die Frage ist nur, welchen will ich gehen? Und wenn ich den leichtesten gehen möchte, heißt das nicht, dass das der schlechteste ist, so im ersten Ding. Aber wenn ich den leichteren Weg gehen möchte, ist das vor allem was hier beim Herzen frei macht. Mhm. Und wo das Herz offen sein kann. Und ich meine jetzt nicht nur das Herz, sondern den Herzraum, das Brust, die Atmung, ja, wo sich's leicht anfühlt, hier im Herzbereich. Das war eigentlich dann auch so mein spürbarer Indikator, mit dem, okay, ich möchte meine Wege gehen, mutig gehen, Ängste überwinden, auch auf den leichten Wegen sind Stolpersteine und alles Mögliche, dass du überwinden darfst. Es ist ja nicht so, dass dann einem da alles in den Schoß fällt, nur weil man den leichten Weg geht, sondern da gibt's genauso, ist genauso gepflastert, aber es ist nicht alles so mit Drama bepflastert. Das ist der Unterschied. Also mit Tragödien und Dramen. Und das macht es leichter.
Ah ja, also ein wirklich wertvoller Indikator, ne, zu sagen, wie fühlt sich das für mich an? Weil im Endeffekt geht's nur darum, ja, wie du so schön sagst, es gibt verschiedene Optionen, aber am Ende des Tages dürfen wir uns in uns hineinspüren, ja, weil der Verstand muss nicht immer zwingend die beste Lösung haben, ne? Der ist oftmals dafür verantwortlich, dass es viel Drama gibt und ja, viele Herausforderungen. Und deshalb ist es eben so wert, nicht nur den Verstand zu nutzen, sondern eben auch immer wieder ins Spüren zu kommen. Und ich finde auch gerade Frauen haben da einen leichteren Zugang zu ihren Emotionen. Auch natürlich nicht alle, aber grundsätzlich ist die Verbindung da einfach ja leichter vorhanden.
Vielleicht ist es auch gesellschaftlich ein Thema, dass wir Frauen ja auch, ich denke schon, dass das auch ein gesellschaftliches Thema nach wie vor ist, dass da Frauen auch, denen das vom Prinzip her nicht so verwehrt ist, ja, so diese Gefühle auszudrücken. Das ist denen vom Prinzip her oft mehr erlaubt als den Männern, wobei sich das eh schon ändert. Aber dennoch tragen wir ja die Geschichten in uns und ja, auch die Elterngeschichten, die Großelterngeschichten tragen wir in uns. Und da ist es schon so auch, dass den Frauen eher erlaubt war, Gefühle auszudrücken und eben da ja den Zugang leichter zu haben. Dennoch haben wir natürlich als Frauen sehr, sehr oft, also eben dieses Gefühl, wir dürfen dem Gefühl nicht vertrauen. Nein, also wirklich dieses von außen kommende na, wir sind ja nicht so, also unsere Meinung ist ja nicht so wichtig. Oder unser Gefühl ist ja dann nicht so wichtig, wenn der andere sagt das. Das erlebe ich so oft bei den Mamas konkret. Das mag wohl mit den hormonellen Situationen zusammenhängen, gerade am Anfang, wenn man ein Baby hat und dann. Aber dieses Vertrauen zu sagen, okay, ich spüre, genau das ist wichtig für mein Kind, für mein Baby. Und auch wenn jetzt die Experten sagen so oder so, darfst du als Mama tatsächlich immer darauf vertrauen. Das ist immer richtig. Immer, immer, immer.
Sehr wertvoller Impuls, ne? Also und auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Definitiv, sich da nicht so sehr von den äußeren Einflüssen beeindrucken zu lassen. Und es ist natürlich unglaublich schwer, ne, weil wir wollen alles richtig machen, ne? Ob genau als Mama, Neumama oder eben ja auch im Business, auch das, ich finde auch immer, ne, gerade da macht man auch viele Sachen zum ersten Mal. Und gerade so als Perfektionistin neigt man dann dazu, auch alles richtig machen zu wollen am Anfang. Und da auch immer wieder zu sagen, okay, ich gehe ins Vertrauen. Ich spüre in mich und nicht, weil irgendjemand das rational mal gesagt hat, ist das mehr wert als mein Gefühl. Ja, also das für sich auch, diese innere Haltung zu entwickeln und für sich selbst da auch einzustehen, absolut wertvoll. Liebe Katrin, so wenn du so in deine Zukunft schaust, was sind so Punkte, wo du sagst, das wünschst du dir, das ist so deine Vision für die Zukunft?
Meine Vision ist, dass tatsächlich Frauen, speziell wirklich Frauen, Mamas, aber eben auch natürlich Frauen generell in ihre Stärke kommen, in ihre Stärkung, in ihre Stärke der Selbstvertretung nach außen auch. Das hat wohl mit Selbstwert auch zu tun und mit eben sich erlauben, das, aber das hat natürlich auch sehr viel mit dem zu tun, diese Erlaubnis zu geben, gut zu sein, wie man ist. Dieses Selbstvertrauen, das ist wohl auch eine Challenge, die vor allem bei vielen Frauen ein Thema ist. Also ich denke mal auch ein bisschen von der Geschichte her definitiv, dennoch sehe ich da jetzt einen Wandel. Ich sehe das bei den jungen Frauen auch natürlich. Ich sehe das aber auch bei den Mamas, bei den jungen Mamas, die schon nicht mehr so fremdbestimmt sind wie vielleicht meine Mama noch bei mir, wie vielleicht ich auch ganz zu Beginn, wobei ich das sehr schnell auf mein Herz auch gehört habe, also durch meine Kinder eigentlich, also die waren ja auch große Lehrmeister auf mich, für mich, weil natürlich hier du als Mama richtig merkst, wenn was ist, was deinem Kind nicht gut tut, da geht's dir so schlecht. Und das ist so ein starker Indikator des Lernens. Dass du da wirklich auf das Vertrauen lernst. Die Vision ist, dass Mamas eben dahin spüren, was ihnen nicht gut tut und was ihren Kindern nicht gut tut und da auch Grenzen zu setzen. Damit natürlich auch die weitere Vision, dass die Kinder das von den Mamas eben auch schon von klein auf lernen können, dass sie auf sich vertrauen. Auf das, was sie spüren, das richtig ist. Und die lernen das halt nur, wenn auch die Mamas, natürlich der Papa auch, natürlich, aber vor allem die Mama jetzt, also als Rolle, wenn die da tatsächlich, ja, das auch schon für sich immer mehr verstärkt hat. Und das muss nicht von heute auf morgen passieren. Das ist natürlich auch ein Prozess und das darf ja auch sein. Das ist überhaupt nicht das Thema. Kinder lernen nicht nur in den ersten Jahren, Kinder lernen, bis sie erwachsen werden. Die schauen sich so viel ab, auch noch gerade in der Pubertät. Also das ist Open End, ja. Da darfst du dich über die Jahre wirklich entwickeln. Da darfst du immer mehr und mehr auch in deine Eigenkompetenz gehen. Tatsächlich in das Spüren, in das Eigenspüren, aber dann eben auch spezielle Techniken lernen, vielleicht, wo du deinem Kind ebenso Spannungsbarrieren, aus dem Weg räumst. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber so anleitest, dass die sich auflösen, weil dann hat es dein Kind leichter, noch besser ins Spüren zu kommen. Da gibt's ja so einen Bereich, ich sage jetzt Schädelbasisbereich. Das ist so lustig, weil knöchern schaut er aus wie ein Vogel oder bewegt sich auch wie ein Vogel. Ja, wenn du das lernst, wie sich das anspürt, dann kannst du das natürlich bei deinem Kind pushen, triggern, schauen, dass das kommt, was Freiheit bedeutet. Dieses Bewegen von diesem Bereich im Kopf bedeutet eine freie Entwicklung des Kindes. Das ist nicht nur beim Kind so, das ist bei uns auch so. Aber ja, wir haben oft sehr, sehr viele Spannungen dort und oft ist es wiederum getriggert vom Alltag, wieder nicht frei und dann gehen wir wieder weiter und dann ist es wieder getriggert vom Alltag, wieder nicht frei. Das ist natürlich auch unser Prozess, ne? Aber wenn da Kinder vom Prinzip her diese Freiheit haben und die Mama oder der Papa darüber Bescheid wissen, ja, dass diese Freiheit sein darf, wie großes Potenzial hat das Kind bitte für seine Entwicklung? Und das ist meine Vision eigentlich, ja. Also über die Mama das bestmögliche Aufwachsen des Kindes zu gewährleisten. Und die Mama kann das. Jede Mama kann das. Das ist so, jede Mama hat so ein Gespür für das Kind. Jede Mama braucht da nur so ein bisschen Anleitungen aus der Kinderstube, die ein bisschen Techniken dazu. Aber das ist möglich, ja. Das ist sowas, was auch eben meine Vision ist. Und das ist das, warum ich eben Zauberhand Mama ins Leben gerufen habe, gemeinsam mit meinem Mann.
Oh, eine wundervolle Vision. Und auch, ja, was für ein Leben oder auf was für eine Welt würden wir leben, ja, wenn alle eben diese innere Freiheit haben, ja. Und genau das, die Mamas eben das, was sie an ihre Kinder geben und auch für sich, ne, diese Freiheit haben und dieses Vertrauen in sich und zu wissen, das ist das Beste für mein Kind. Liebe Katrin, wir sind am Ende angekommen von unserem Gespräch. Ich habe immer so eine kleine Fragerunde für meine Interviewpartnerinnen. Ich würde gerne mal von dir wissen, was würdest du sagen, ist für dich eine bedeutsame Entscheidung, die du auf Basis deiner Intuition getroffen hast?
Es gibt viele bedeutsame Entscheidungen, aber eine, die eben da Richtung dem Weg, auch jetzt Zauberhand Mama, so ursprungsthematisch war tatsächlich die Entscheidung, nach Irland zu reisen, gemeinsam mit meiner Freundin, um das Meditieren zu lernen. Also vor vielen, vielen Jahren. Ja, vielen, vielen Jahren. Also es waren 7 Jahre eigentlich. Ja, 7 Jahre. Ich muss dazu sagen, meine Kinder waren noch relativ klein. Also die Große war 9 und der Kleine war 5, so, nein, 6. Da war das für mich auch nicht so einfach zu sagen, so, jetzt fahre ich da mal eine Woche, ne? Aber ich habe das so gespürt, ich muss dorthin. Und ich weiß nicht warum, jedenfalls war das so, dass ich damals irgendwie, ich weiß nicht, übers Internet oder so, jedenfalls bin ich da gekommen auf 2 Psychotherapeutinnen, die auch gleichzeitig Schamaninnen sind und dort in Irland bei den Steinkreisen Meditationen machen, auch mit den Kursteilnehmern. Und ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung von dem, ja, Meditieren, so war irgendwie spooky ein bisschen. Nein, ein bisschen schon durch meine Ausbildungen, ja, aber nicht so das Wirkliche, ne? Jedenfalls habe ich da spontan beschlossen, mit meiner Freundin habe ich überredet, hey, magst nicht mit, dahin zu fahren. Und das war echt, das war so eine wertvolle Erfahrung. Das war nämlich ein Kreis von, ich glaube, es waren 10 Frauen, aber diese Frauen, die waren wirklich ab 50 aufwärts. Da waren so tolle alte Frauen dabei, die mir auch gezeigt haben, wie tough man sein kann, auch mit 70, 80. Und das war so inspirierend, die Reise und eben natürlich auch das in dem Steinkreis und so weiter. Also das war wirklich, das hat mich auch wirklich geprägt, so ja, auch da in diese Meditation immer wieder zu gehen, in noch mehr Spüren rein, noch mehr eben, was will ich, was brauche ich, ja.
Oh, das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Reise. Also ja, wundervoll. Gibt es denn eine Person, die du sehr gern mal treffen möchtest, die du absolut inspirierend findest?
Ja, tatsächlich würde ich so gern mal die Laura Marlina Seiler treffen. Also das war wirklich so der erste Podcast, den ich jemals in meinem Leben irgendwie gehört habe. Ich habe das damals schon vor einigen Jahren toll gefunden, wie sie das macht. Und jetzt natürlich, wie bekannt sie jetzt ist, also das ist schon wirklich, wirklich toll. Und jetzt eben auch Speaker auf so vielen Events auch. Also das ist schon toll, was diese Frau prinzipiell mit diesem Tool des Podcasts eigentlich auch möglich gemacht hat für sich und auch für viele andere. Und auch ihre Inhalte sind ja auch so wertvoll.
Ja, auch ein großes Vorbild von mir, die Laura. Also Laura, falls du das hier hörst, ne, wir kommen gerne bei dir im Podcast vorbei.
So gerne.
Gibt es denn eine persönliche Buchempfehlung, die du gern den Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben magst?
Vor vielen Jahren, das war noch vor dieser Reise, habe ich das Buch gelesen, Das weiße Land der Seele. Mhm. Und dieses Buch ist von Olga Karitidi. Muss mir das immer, das ist eine russische Psychologin und sie ist Psychiaterin. Psychiaterin ist sie. Es gibt so einen Unterschied. Genau. Und jedenfalls, die hat in dem Buch beschrieben, ihre Reise nach Sibirien, aufgrund eben dessen, weil sie da eine Freundin begleitet hatte, die ein Thema hatte. Und diese Freundin hat sie begleitet deswegen, weil diese Freundin zu einer sibirischen Schamanin kommen wollte, eben um dort Heilung für ihr Thema zu erfahren. Und jedenfalls hat sie dann dort auch verschiedensten schamanischen Heilungsritualen beiwohnen dürfen. Sie hat dann natürlich damit auch ihre eigene Arbeit eben zu Hause, ich glaube in Moskau war das eben, transformieren dürfen. Eben auch über ihre Impressionen und so, wie sie das eben auch erfahren hat. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber was so spannend ist, diese Schamanin, diese sibirische Schamanin, hat irgendwann im Laufe des Buches dann auch zu ihr gesagt, wie sie die besten Entscheidungen treffen kann. Weil sie war halt auch so eine verkopfte Person, studiert und alles, aber halt auch sehr verkopft, eben damit, ja, eh klar. Jedenfalls hat die Schamanin zu ihr gesagt, wenn du gute Entscheidungen treffen willst, dann triff sie, und vor allem intuitive Entscheidungen treffen willst, und du bist nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist, triff sie nach den 5 Kriterien. Frag dich, ob 5 Kriterien erfüllt sind bei dieser Option, den Weg, den du gehen möchtest. Das sind 5 Wörter: Licht, Wahrheit, Gesundheit, Glück und Schönheit. Wenn alle 5 gleichermaßen erfüllt sind, also alle 5 Begriffe für den Weg, wenn du das fühlst, ja, dann ist das der richtige Weg für den jetzigen Moment. Der richtige heißt nicht immer der leichteste. Vielleicht jetzt in dem Moment, das ist eigentlich unabhängig, aber der richtige für dich, auch wenn es manchmal der schwerere ist.
Ja, das klingt wundervoll. Mhm.
Und ich habe nach den Kriterien wirklich so lange meine Entscheidungen getroffen, bevor ich das auch im Herzraum spüren konnte. Also wenn du das als Zuhörer einfach, wenn du dir das schwer tust, ob du das jetzt im Herzraum spürst, dann versuch mal wirklich deine Entscheidungen zu treffen mit dem, ob du diese 5 Begriffe abhaken kannst. Das hat mir damals irrsinnig viel geholfen, über viele, viele Jahre.
Ja, danke schön für diesen wertvollen Tipp.
Gerne.
Ja, zum Abschluss noch, du hast zwar schon in deiner Vision so viel gesagt, aber nochmal ganz prägnant so deine Herzensbotschaft an alle.
Ah, oh, lebe, liebe, lache. Lebe, lebe tatsächlich, weil das Leben ist dazu da, geht zu werden, mutig zu sein, Ängste zu überwinden, weil das ist Leben. Und zum Leben gehören Schwierigkeiten dazu. Aber davor die Angst zu haben, das bringt einem viel in die Stagnation, und das ist nicht das Leben. Auch in der Natur gibt es immer wieder so viele Schwierigkeiten und alles. Und die Natur meistert das immer so bravourös. Wir dürfen uns da auch auch orientieren. Ich hatte damals in meinem Kinderstammbuch, ich weiß nicht, ob das jetzt noch üblich ist, aber wir hatten da so ein Stammbuch, wo Leute, die wir kannten, so Eintragungen machten. Und da war eine Eintragung mit Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn du es verschenkst. Und ich finde das total, also Liebe wächst, wenn du es verschenkst, vor allem die Selbstliebe, wenn du die findest, wenn du dich verlieben lernst, dann kannst du tatsächlich noch so viel mehr auch Liebe geben, und das wächst dann auch nochmal in dir selber. Also das ist tatsächlich studiengemäß bewiesen. Lachen ist wirklich gesund, das ist jetzt nicht nur so dahergesagt. Da gibt es zahlreiche Studien, da kannst du im Internet schauen. Dazu, ich habe eine Studie, das habe ich mir aufgeschrieben, von dem American Journal of the Medical Science, genau, zur Folge. Da ist es so, dass die das nachgewiesen haben, dass Lachen tatsächlich die Immunzellen steigern lässt und vor allem die Antikörper in der Anzahl relativ flott auch den Körper, dass der Körper diese Anzahl der Antikörper tatsächlich schnell produzieren kann. Mit Lachen. Und dann auch noch, dass die Stresshormone herabgesenkt werden. Also die haben das auch wirklich nachgewiesen. Das ist jetzt eine, da gibt's zahlreiche davon. Das heißt, lebe, liebe, lache. Ja, das ist so meine Message.
Eine wundervolle Message. Ah, ich danke dir, liebe Katrin, für das wundervolle Gespräch, für diese wertvollen Impulse von dir. Zum Abschluss gern nochmal deine, die Art und Weise, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wo kann man dich am besten erreichen, mehr von dir und deiner wundervollen Arbeit erfahren?
Ja, also gerne über Instagram. Ja, das ist, bin auf Social Media vertreten und das ist so der Hauptkanal, sage ich jetzt mal, wo man am meisten von mir erfahren kann. Tipps und ja, Tipps vor allem und Informationen zu dem, wie Mamas in Entspannung kommen können, wie eben auch Babys, wie du mit, wie thematisch auch, ja, Schreibabys zum Beispiel ein Thema, was das ist und ob dein Baby ein Schreibaby ist, sowas, aber eben auch, ja, so viele andere Tipps Richtung Entspannung vom Baby generell und vom Kleinkind und Kind. Und ja, hier lernst du mich auch natürlich immer wieder persönlich kennen. Ja, in den Stories. Von dem her würde ich sagen, Instagram.
Also ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, alle wichtigen Kontakte zu Katrin und natürlich auch die Empfehlung, das kann ich noch sagen, der Podcast, den du mit gemeinsam mit deinem Mann hast. Also lohnt sich da auch auf jeden Fall reinzuhören. Zauberhand. Wie ist
Zauberhände.
Der Name? Zauberhände, genau. Genau. Es sind ja dann mehrere, genau. Ich danke dir so sehr für das wertvolle Gespräch, für die vielen Impulse und ja, ich bin davon überzeugt, dass du, ne, auch gemeinsam mit deinem Mann, dass ihr so viel noch bewirken werdet, wenn es darum geht, bewusster zu sein, achtsamer zu sein, wieder mehr ins Spüren zu kommen und eben wieder mehr ins Vertrauen auch in, ja, in die eigene Wahrheit. Ich danke dir, liebe Katrin.
Danke. Danke, Christine. Ich wünsche euch alles Liebe.
Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine.